Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast.
Wie eigenartig laut und gleichzeitig ruhig es hier auf dem Land ist. Das finde ich immer wieder erstaunlich. In der Stadt kriegt man den Straßenlärm ja schon kaum mehr mit. Der ist allgegenwärtig. Gestern frühen Abend in Würzburg war man ja auch Straßenlärm um uns herum. War noch Berufsverkehr. Kriegt man auch nicht mit. Wir saßen. Begrüßung. Hallo, habe ich euch schon begrüßt? Jetzt habe ich euch begrüßt. Ihr wisst, wo ihr seid, ihr wisst, was ihr eingeschaltet habt. Warum braucht ihr eine Begrüßung? Das braucht ihr nicht. Ihr seid erwachsen, ihr könnt auch ohne damit klarkommen. Ist doch so, oder? Aber alle Dinge brauchen einen Anfang. Einen Anfang, der ihnen sagt, hier seid ihr richtig, jetzt habt ihr begonnen. Aber das habt ihr ja schon, weil es vorher mit ziemlicher Sicherheit diese scheußliche Musik gab, die ich irgendwann mal neu aufnehmen sollte. Aber ich habe da irgendwelche schrecklichen Verzerreffekte damals eingebaut in dieses Intro. Noch schlimmer eigentlich das Outro. Da zucke ich jedes Mal zusammen, wenn ich das einschalte. Aber ich bin einfach zu faul, das nochmal aufzunehmen oder irgendwas Neues aufzunehmen und dann ersetzen. Und dann klingt alles anders. Und jetzt ist es nun mal so. Die Nabelshow. Herzlich willkommen zu derselbigen. Alles muss einen Anfang haben, alles ein Ende. Dieser Podcast hat ja mehrere Anfänge gehabt. Mittlerweile. Und ob er ein Ende findet, ja, vielleicht irgendwann ein natürliches. Ich hoffe nicht allzu bald. Das ist wieder mal so ein Punkt in meinem Leben, wo ich viel zu stark damit konfrontiert werde, dass mein Leben kurz sein könnte. Scheiße, ich muss mich wieder entscheiden. Gerade steht wieder eine Entscheidung aus. Der scheiß Krebs macht wieder Dinge mit mir, die er gerne bleiben lassen könnte, meiner Meinung nach. Aber eigentlich schon die ganze Zeit macht und ich es viel zu lange ignoriert habe. Die Metastasen wachsen halt wieder. Ich glaube, das habe ich das schon erzählt? Wahrscheinlich. Auch sowas. Ein Anfang, ein Ende und stetige Wiederholungen. Wie oft fängt man eigentlich etwas an in dem Glauben, man hat jetzt gerade zum ersten Mal damit angefangen? Dabei wiederholt sich alles. Woher war das denn noch? Battlestar Galactica, das ist alles schon mal da gewesen. Auch sehr sinnig bei einem Remake einer Fernsehserie. Ist alles schon mal passiert. Wird auch immer wieder passieren. Auch das hier wird immer wieder passieren, wenn nicht mit mir, dann mit jemand anderem. Entschuldigung. Ich habe ein Tier, fürchte ich, verschluckt. Ein Schluck Wasser. Eine der riskantesten Podcast-Locations, die ich kenne. Denn in der Regel bin ich hier entweder komplett atemlos, wie ich das jetzt auch bin. Wow, hier sind Disteln, habe ich auch schon lange keine mehr gesehen. Schön. Oder die Aufnahme ist irgendwie verpfuscht oder irgendwas. Also irgendwas passiert hier immer. Das ist der alte Betonweg zwischen den Feldern. Ich bin wieder bei meinen Eltern zu Besuch. Ich brauche ein paar Wochen Auszeit. Einfach gerade eine Erholungspause aus Köln und überhaupt. Und ein paar Tage, bei denen ich meinen Kopf leer kriegen kann, um die Entscheidung zu treffen. Wie mache ich jetzt weiter? Bleibt es bei der Immuntherapie? Sieht nicht so gut aus. Die Metastasen wachsen stetig. Gering, nicht explosiv, aber doch so stetig, dass die Lymphknoten, in denen die zwei befallenen Lymphknoten mittlerweile doch eine ganz schöne Größe angenommen haben. Das sieht nicht gut aus. Wenn ich dann noch lange warte, wäre das zum Beispiel nicht mehr so ohne weiteres operabel. operativ, operabel, operierbar, operabel. Siehst du, jetzt habe ich das Wort in den letzten Tagen, Wochen so oft gehört, dass ich nicht mehr weiß, welches Wort ich gehört habe. Das klingt dann so, solche Worte klingen dann so vertraut und so normal, bis man sie irgendwann mal an einer anderen Stelle wiederholt. Wie jetzt hier zwischen, was könnte das da drüben sein? Weizenfelder, das sieht nach Weizen aus. Sehr reif und rechts von mir Mais, noch sehr niedrig. Disteln sind auch, Gräser und es ist nicht mehr sehr, doch da ist das ein Hagebutten, was ist das? Keine Hagebutten, wie heißen die Dinger denn? Die Hagebutten, wie komme ich denn auf? Kamillen, Margariten, nein. Ich bringe gerade meine Botanik durcheinander. Als Kind kannte ich das alles noch. Und da waren die Feldwege auch gerendert von sehr viel mehr Artenvielfalt. Das ist hier, so schlecht ist es gar nicht. Immerhin Disteln und irgendwo habe ich neulich auch Mohn gesehen. Brennnesseln, hurra, ein Hoch auf Brennnesseln. Also hier wirkt alles etwas anders und etwas weiter weg. Es ist ruhig und friedlich. Ja doch, könnt ihr die Vögel zwitschern hören? Irgendwo über mir, weil sehen tue ich sie nicht. Viel freier Himmel, Grillen, Zirpen, es zirpt überall um mich herum. Das ist schön. Und ich habe mich mittlerweile auch weit genug weg von der Straße bewegt, von der Umgehungsstraße, wo es immer so laut ist. Wo man den Verkehrslärm so laut hört. Obwohl eigentlich trotz Verkehrslärm alles ruhig und friedlich ist hier. Ups, zu viel Luft im Bauch. Entschuldigung. Das passiert halt auch, wenn man im Gehen podcastet. Aber immerhin, ich bin im Moment besser bei Luft und besser bei Kondition als schon eine Weile nicht mehr. Vor einem halben Jahr, vor einem Dreivierteljahr, vor einem Vierteljahr, vor einem Jahr wäre das alles nicht so möglich gewesen. Ja, und demnächst bald auch wieder nicht mehr. Wenn ich mich jetzt für eine OP entscheide, dann kann ich wieder bei Null anfangen, was die Rekonvaleszenz angeht. OP haut rein, aber jedes Mal richtig. Das fällt im ersten Moment nicht so auf, als einem halt nicht gut geht. Man hat halt gerade ist operiert worden, man hat noch Schmerzen, denkt aber ach ja, geht doch gut. Wenn die Schmerzmittel wirken, fühlt man sich eh gerade toll, man hat das Schlimmste überstanden und denkt, oh ja, hey, es geht's doch. Und dann kommt ein Tief und man klappt zusammen, weil man ein paar Stufen eine Treppe hochgehen muss oder so. Ich erinnere mich da noch an alles. Die Narbe, die ich von der OP habe und die OP, von der ich gerade rede, die war im Oktober, was haben wir denn jetzt, 2023, Oktober 2021. Und diese Narbe spüre ich jeden Tag seitdem. Das hat sich nie so weit verbessert, dass ich ohne Physiotherapie längere Zeit beschwerdefrei bin. Von wegen, ja, spüren Sie mal ein halbes Jahr und dann ist das gut. Blöd, Mann, dieser doofe Oberarzt damals. Über den ärgere ich mich heute noch. Das Blöde ist halt, man müsste wieder von der gleichen Seite raus reingehen, wenn man die Operation macht. Ob direkt von der gleichen Stelle, das weiß ich nicht. Aber von der gleichen, also direkt von exakt der gleichen Stelle, wo jetzt die Narbe verläuft, das meine ich damit, das weiß ich nicht, aber auch schon in etwa von dieser Seite, von dieser Stelle, von überhaupt da. Und das bietet so einiges an Problemen mit sich. Zum Beispiel ist nach so einer größeren Operation, wenn man in den Brustkorb operiert, von einer Seite, dann ist es normalerweise das Erste, was passiert, wenn man da reinschneidet und öffnet, ist, dass der Lungenflügel zusammenfällt. Das soll er ja auch. Also es ist tatsächlich genau das, was erwünscht wird, dass auf einer Seite der Lungenflügel zusammenfällt, damit man da drin Platz hat zum Operieren. Das ist erstmal erschreckend, wenn man sich das vorstellt, aber es ist tatsächlich das, das Beste. Anschließend ist man ja damit beschäftigt, sich zu bewegen, bloß nicht liegen bleiben nach der OP, schnell möglichst wieder aufstehen, viel Atem, Atemübungen machen, all das, damit die Lunge nicht zusammenklebt. Wenn die zu lange kollabiert, ist das echt ein Riesenproblem. Lungenentzündung und alles. Ich hatte das ja damals im Krankenhaus auch schon mal gemerkt. Ich verstehe sehr gut, warum alte Menschen nach so einer Operation Lungenentzündung kriegen und daran sterben können und die Operation selber vielleicht gut verlaufen ist, aber die Nachwirkungen der Operation, das ist einfach dieses, ich kann nicht mehr, ich stehe jetzt nicht auf, ich bleibe jetzt hier liegen, ich mag nicht mehr. Dieser Drang ist nach einer OP enorm groß. Generell dieses nach der OP, das, davor graust es mich. Dieses danach wieder auf die Beine kommen, sich erholen, die Schmerzen und alles. Die OP selber. Oh, natürlich kriegt man nichts mit davon. Das ist ja eigentlich auf eine gewisse Weise auch das Schlimme daran. Ich krieg eine Vollnarkose und bin dann weg. Ich habe keinerlei Kontrolle darüber, was in dem Zwischenraum passiert. Gut, ich habe ohnehin keine Kontrolle darüber, weil die Ärzte da ab da die Kontrolle übernehmen. Selbst wenn ich wach bleiben würde, hätte ich keine Kontrolle. Selbst wenn das eine OP wäre, die nicht unter Vollnarkose gemacht werden müsste, sondern mit lokaler Betäubung gemacht werden könnte, was nicht der Fall ist, soweit weiß ich das, hätte ich auch keine Kontrolle. Ich wäre nur wach dabei und hätte, nee, was kann ich machen? Nix, ich kann. Autsch, ich bin gerade in eine Distel getreten. Ich habe Sandalen an. Ich hätte auf dem Betonweg bleiben sollen. Aber es ist gerade so schön hier zwischen den Feldern, auf einem der wenigen grünen Feldwege umzulaufen. Und oh, neben mir hat sich was bewegt. In dem Feld, da war irgendwo ein Tier. Das hat sich jetzt von mir versteckt und hält wahrscheinlich still. Weil es einen Jäger befürchtet. Aber wenn du es in so einer OP. Was liegst du? Dann liegst du im Operationssaal. Ich erinnere mich an irgendeine OP vor 30 Jahren in etwa, als ich auch mit lokaler Anästhesie dann wach war, Kopfhörer auf, Musik gehört. Ich glaube, es war klassische Musik, weil mich das beruhigt. So viel besser ist das auch nicht. Aber zumindest bist du dabei wach und musst nicht Angst haben, nicht mehr aufzuwachen, weil irgendwas schief geht. Klar, kann trotzdem irgendwas schief gehen und ach, es ist einfach ein saublödes Gefühl, dieses Gefühl davor weg zu sein und nicht wissen, was während meiner Abwesenheit so alles in mir passiert. Mal davon abgesehen, dass eine Vollnarkose auch unglaublich belastend für den Körper ist und dass man, das hatte ich auch schon in diesem Podcast mehrfach bei verschiedenen Gelegenheiten erwähnt, das ist alles schon ein bisschen länger her wieder, so eine Narkose bleibt im Körper und richtet da noch so einiges an. Danach habe ich immer erstmal Schwierigkeiten mit der Feinmotorik meiner Hände. Koordinationsschwierigkeiten, Schnürsenkel zu binden. Ne, mach das mal mit Fingern, die dir nicht mehr richtig gehorchen. Mit Messer und Gabel essen. Alles nicht so lustig. Und da so eine OP groß ist, kann man davon ausgehen, dass es auch eine längere Narkose gibt. Und vor allem in dem Fall wäre die OP auch wieder mal nicht so ohne beide Lymphknoten, um die es sich handelt, sitzen in der Nähe von, sagen wir mal, wichtigen Gebieten, größere Blutgefäße, Stimmbänder etc. Da muss man höllisch aufpassen. Herausfordernd, glaube ich, war das Wort, das ich mehrfach gehört habe. Oder sowas in der ähnlichen Art. Wahrscheinlich sollte das Wort Komplikationen vermieden werden. Oder kompliziert oder schwierig oder riskant. Aber ja, die Klinik, in der ich diesmal vorstellig war, hat einen guten Ruf und das Chirurgenteam hat auch einen ganz guten Ruf, soweit ich informiert bin. kann ich natürlich als Laie eh nicht sagen, aber die Ärzte hatten für mich auch einen sehr guten Eindruck gemacht. Auch der Chefarzt war da dabei. Und die haben mir das alles sehr geduldig und genau erklärt. Und ich fürchte halt wirklich, dass eine Operation in dem Fall, die könnte unter Umständen die Methode sein, die am meisten Aussicht hat. Wenn es jetzt wirklich so ist, dass die Immuntherapie nicht richtig wirkt. Da ist ein Feldweg, an den ich mich gar nicht erinnere. Ich glaube, der ist relativ neu. Den gab es früher hier mal an dieser Stelle. Ist der verlaufen, als ich noch klein war. Ein Knabe, ein Kind, ein Teenager. Irgendwann in den letzten, was weiß ich, 20 Jahren sind hier nämlich die Feldwege wegrationalisiert worden. Aber der hier ist wieder neu dazugekommen. Der sieht relativ neu aus. Noch vergleichsweise unbefahren. Ich glaube, da hat man einen Streifen zwischen zwei Feldern brach liegen lassen und benutzt den als Feldweg. Wieder, wo früher schon mal ein alter Feldweg war. Finde ich sehr gut. Wenn man mal so erlebt, wie auf den Landstraßen diese riesen Mähmaschinen herumfahren, das sind also irrsinnige Monstrümmer. Ich hatte ja neulich drüber schon geredet. Und mein Vater hat neulich gemeint, das ist das gefährlich hier, weil diese riesen Mähapparate, die dürfen schon von 15-Jährigen gefahren werden, die sowas aber häufig überhaupt nicht richtig unter Kontrolle haben. Gut, ich gehe davon aus, dass 18-Jährige oder 50-Jährige die Dinger auch nicht automatisch unter Kontrolle haben. Diese Dinger sind einfach riesengroß und gefährlich und da gab es sehr viele Unfälle. Und scheinbar werden hier wieder neue Feldwege angelegt, damit diese Riesenapparillos vielleicht ist das aber auch nur ein hoffnungsvoller, frommer Wunsch von mir, von den Straßen runterkommen. Wäre nicht schlecht. Und gibt mir jetzt die Möglichkeit zu überlegen, wo ich lang gehe. Ich gehe trotzdem geradeaus weiter. Benutze den alten Weg, der hier vor mir liegt. Ja. Nun ja, es ist halt die Frage, hat jetzt die Immuntherapie tatsächlich versagt? Die Metastasen wachsen langsam weiter. Andererseits, es kommen keine neuen dazu. Seit Beginn der Immuntherapie, und das war Januar letzten Jahres, sind keine neuen Metastasenherde vorgekommen. Nur diese zwei Herde in den zwei Lymphknoten, da am Lungenstamm, gelegen und die wachsen seit Anfang des Jahres, würde ich sagen. Also seit Anfang dieses Jahres wachsen sie wieder. Vorher waren die stillgelegt, sind zum Teil geschrumpft. Das war ja im Januar zum Beispiel der Fall. Im Dezember gab es geringes Wachstum, im Januar haben sie wieder geschrumpft. Pseudoprogress hat man das damals genannt. Leider im April und jetzt im Juni hat bei den Computertomographieaufnahmen musste man feststellen, das wächst. Das ist jetzt nicht mehr so ohne weiteres zu ignorieren, meiner Meinung nach und auch nach Meinung meiner Onkologin. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe morgen noch einen weiteren Termin für eine Zweitmeinung hier in Würzburg in einem ein anderer Onkologe, auch den ich ja schon mal zu Rate gezogen habe. Und ich habe den Eindruck, der neigt nach wie vor dazu, das Ganze systemisch, also zum Beispiel eben weiter mit der Immuntherapie zu behandeln, die Dosierung anders einzustellen. Das Problem ist, die Nebenwirkungen sind so stark mittlerweile, dass man die Dosierung, also wenn man da nichts anderes machen kann, als die Dosierung zu verringern, um auch die Nebenwirkungen zu verringern, dann weiß ich nicht, ob das nicht halt auch die Wirkung verringert. Ich kenne mich da zu wenig aus. Ich muss das dann morgen nochmal, da muss ich nochmal auf den Zahn fühlen und auch, aber da hatte ich ja meine Onkologin in Köln auch schon nachgefragt, dass ich fürchte, da ist nicht so viel zu machen. Bestrahlung war jetzt noch auch auf dem Plan und die letzte Empfehlung des Tumorboards vor einer Woche hat OP oder Bestrahlung empfohlen. Bestrahlung hätte einen Vorteil, es ist keine OP. Ich habe also nicht das Problem, mich anschließend mit einer schmerzenden OP-Narbe herumzuquälen. Und wenn die Bestrahlung gut verläuft, dann gibt es möglicherweise, zumindest nach Aussicht des Radiologen, den ich am Montag getroffen habe, relativ wenig Nebenwirkungen. Mit Glück, wenn es sehr gut verläuft. Wenn es nicht sehr gut verläuft, und das habe ich nicht von dem Radiologen, das habe ich von dem Chirurgen, läuft das scheiße, denn die Lymphknoten sitzen, wie gesagt, an sehr heiklen Stellen, wo schnell andere Bereiche, eben größere Blutgefäße wie die Aorta, und das ist ja schon ein ziemlich, ziemlich großes Blutgefäß, Durchmesser wie ein Gartenschlauch. Da muss man sich auch erst mal vorstellen. Das ist, da läuft ein Gartenschlauch durch meinen Körper, der Blut ins Herz pumpt. Das sind plötzlich so Größenverhältnisse, die ja vor allem da stehen. Da haben die mir vorgestern, weiß ich, vorgestern, im Krankenhaus die Bilder nochmal erklärt. Bin ich auch froh, wenn das hin und wieder mal jemand macht, mir die CT-Aufnahmen zeigt und das Innere meines Körpers zeigt. Allein das finde ich schon so faszinierend und so spannend, mir diese Bilder anzuschauen, dass das in dem Moment sehr viel von der Angst und der Beklemmung in mir nimmt. Weil ich es einfach spannend finde. Ich finde das toll, das ist aufregend. Das ist so ein bisschen wie, habt ihr die Data sein Hals-Folge zu Archibald, der Weltraumtrotter, noch im Kopf, die ich letzten Herbst in der Reha aufgenommen habe? Da ist auch Archibald oder Adola, wie er in der anderen Version heißt, auf einem zweidimensionalen Planeten gelandet, in dem alles 2D ist und die Menschen als Querschnitt existieren und man in sie reinschauen konnte, wo ihre Organe sitzen oder die Knödel verfolgen konnte, wenn sie die gegessen haben, im Magen und möglicherweise später Darm. Der Teil wurde vorenthalten den Zuschauern. Und sehr, sehr simpel gezeichnet. Aber diese simplen Querschnittzeichnungen mag ich ja selber auch gerne. Das zeichne ich auch hin und wieder mal so aus, ein bisschen zur Entspannung, solche eigenartigen Ausmalquerschnittsfiguren. Vielleicht, falls ich welche davon eingescannt habe, werde ich mal die ein oder andere grobe Querschnittszeichnung in die Shownotes packen. Hier sind wieder mehr Blumen. Hier sind auch lila Blumen. Dummerweise kann ich gerade mein Handy nicht rausholen, weil das aufnimmt. Und wenn ich damit jetzt rumfuhrwerke, und ich hoffe, dass das die ganze Zeit aufnimmt, mal schauen, wer weiß, was passiert, dann könnte das die Aufnahme, das ist immer alles, ja, doch, die Aufnahme geht noch weiter. Ich mache trotzdem keine Fotos. Man will ja, dass die Podcast-Schicksalsgottheiten nicht herausfordern. Das weiß ich auch nicht mehr, wo ich war. Das Blöde ist halt die Metastasen. Diese speziellen Lungenkarzinom-Metastasen, die sind eingekapselt und dadurch, soweit ich das verstanden habe, einigermaßen bestrahlungsresistent, also nicht sehr bestrahlungssensibel, sagt man. Das heißt, da müsste eine sehr hohe Dosis eingesetzt werden, was wiederum riskant ist, weil, wie gesagt, das Umfeld halt sehr sensibel ist. So direkt an der Aorta sollte man dann gut zielen. Diese Bestrahlung wird ja sehr, sehr gezielt und sehr punktgenau gemacht. Und wenn die gut zielen, was ich denen durchaus zutraue, dann kann das gut gehen. Wenn das irgendwie daneben geht, da wäre ich mir dann nicht so absolut sicher, dass das richtig gut geht. Dann können da auch Schäden angerichtet werden. So Bestrahlung verbrutzelt dann Teile meiner Aorta oder anderer Blutgefäße, das Blutgefäß zum linken Arm zum Beispiel, das Hauptblutgefäß sitzt auch direkt dran, oder Die Stimmbänder zum Beispiel sitzen auch direkt nebenan bei dem anderen Lymphknoten. Und das kann man dann halt bei der Bestrahlung nicht direkt in dem Moment reparieren, wo irgendwas schief geht, weil man es unter Umständen einfach auch erst später bemerkt. Und ich möchte mir nicht ausmalen, wie ich das dann bemerke. Scheußlicher Gedanke, während man halt bei einer OP das direkt bemerkt. Hoffentlich, soweit mir das erklärt wurde, dass das stimmt, bemerkt man das dann direkt sofort. Und dann ist da ein Gefäßchirurg, hoffentlich auch direkt mit im Team, der daneben steht und sofort eingreifen kann. Zumindest wurde mir das so erklärt. Insgesamt hatte ich also wirklich das Gefühl, die OP wäre die bessere Methode. Und vielleicht anschließend sollte es sich herausstellen, dass diese Verkapselungen nicht komplett entfernt werden konnten. Das ist dann bei der Biopsie, bei der anschließenden, ich glaube, das heißt richtig so, Biopsie, wenn ich das Wort jetzt, wenn das Wort ist, das ich suche. Auf jeden Fall bei der anschließenden Laboruntersuchung von dem Zeug, was sie rausgeschnitten haben, das wird dann untersucht und dann muss man feststellen, haben die alles erwischt oder ist noch irgendwas drin, und dann könnte man die Stellen tatsächlich bestrahlen mit einer niedrigeren Dosierung, die dann eben auch nicht so schädlich auf das Umfeld wäre. Ja, na gut. Bestrahlung hätte halt, wenn es gut geht, würde das so aussehen, dass ich mindestens drei bis maximal sechs Wochen, das ist noch nicht, das wüsste ich jetzt noch nicht zu sagen, aber das ist so der Zeitraum, in dem das minimal und maximal dauert, diese Behandlung. Jeden Tag ins Strahleninstitut gehe, fahre, mit dem Fahrrad vielleicht, und mich dann da einer Bestrahlung unterziehe. Das dauert auch nicht lange, ich glaube 10 Minuten, soweit ich das verstanden habe, und dann würde ich da wieder von dannen ziehen. Und das eben maximal 6 Wochen, 5 Tage die Woche lang. Und wenn es gut geht, merke ich davon tatsächlich sehr, sehr wenig. Weil also die meisten Patienten vertragen das sehr gut und haben wirklich sehr wenig Probleme. Es kann sein, dass sich Übelkeit einstellt. Es kann sein, dass ich Schluckbeschwerden habe, weil es ja auch der Bereich auch direkt an der Speiseröhre und an der Luftröhre sitzt. Das ist alles so recht. Naja Gott, das ist halt alles im Körper und jedes Organ sitzt in der Nähe von einem anderen Organ. Und die Organe müssen alle irgendwas Wichtiges machen. Ich glaube nicht, dass es irgendeine Stelle in meinem Körper gibt, die unwichtig genug wäre, dass man sagen kann, so, und da bestrahlen wir jetzt mal fleißig drauf. Los, da passiert nichts. Da merken sie auch nichts davon und so. Nee, es ist halt leider, so ist der Körper nicht eingerichtet, dass es da viel redundanten Platz gäbe, ungenutzten, wo man sich mit einer Strahlenpistole austoben kann, ohne dass man da was davon spürt. So ist es halt leider nicht gedacht. Oder gemacht. Oder gemacht, gedacht. Das ist intelligentes Design. Nein, ich bin definitiv nicht das Ergebnis von intelligentem Design. Ich bin, wenn dann eher das Ergebnis von sehr dummem, ungeschickten und undurchdachtem Design. Ich glaube nicht an intelligentes Design. Aber dummes Design, das Konzept halte ich durchaus für möglich. Ich bin den ganzen Tag, jeden Tag davon umgeben und bestehe daraus. Oh Mann. Dass es Leute wirklich gibt, die an sowas glauben, werde ich nie verstehen. Okay, man, es sind so schöne Wortformulierungen. Das hat sich die Natur dabei so gedacht. Das sagt man so gerne. Das sage ich auch gerne. Es klingt so lustig. Es klingt schön und das kann man so schön sagen. Aber die Natur hat sich nichts gedacht. Die Evolution hat sich auch nichts dabei gedacht. Die Evolution wird sich schon was dabei gedacht haben. Nein, so funktioniert das alles nicht. Und nur weil man das sagt und sagt, oh, bitte, bitte mach, dass das gut geht. Mach ja auch. Ich weiß, dass ich das an niemanden richte. Das ist ein Mantra, das ich mir selber aufsage in so einem Moment. weil ich nicht plötzlich in einem Moment, wo ich denke, oh bitte, mach, dass der Computer jetzt einmal nicht abschmiert, nicht plötzlich meinen Atheismus vergesse und in dieser Sekunde zu einem gläubigen Christen oder ja, Christen wahrscheinlich nicht. Ich glaube nicht, dass der christliche Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist zuständig sind, um Computer einwandfrei laufen zu lassen. Und wenn ja, dann habe ich das im Religionsunterricht verpasst. Vielleicht, also das, welche Gottheit ist dafür zuständig, dass Computer funktionieren? Gibt es bestimmt genügend, wenn Götter und Göttinnen dadurch entstehen, dass Menschen sie schaffen und an etwas glauben, dann müsste es mittlerweile den Technologiegott längst geben. Neil Gaiman, American Gods. Klar, das Konzept kam mir doch gerade so bekannt vor. Habe ich mir nicht ausgedacht. Viel zu intelligent, um dass ich mir das ausgedacht habe. Lest mal American Gods von Neil Gaiman. Ihr habt die Serie bestimmt auf Amazon Prime schon längst gesehen. Das ist ja schon ewig her, dass es das gab. Die erste Staffel haben wir damals noch in der Serienrepublik besprochen. Und das ist wirklich lange her, dass ich den Podcast mitgemacht habe. Aber lest das Buch. Das Buch ist wirklich viel, viel, viel besser. Das ist wirklich brillant und genial. Macht viel mehr Spaß. Ja, den Gott der medizinischen Technologie. Glaube ich an den, dann mache ich nämlich eine Bestrahlung durch. Uch, ich weiß es noch nicht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Chirurgen, beziehungsweise die Chirurgin und der Chirurg, das ist also eine Assistenzärztin und der Chefarzt, die mich da lange beraten haben und mir alles erklärt haben, die haben einen sehr viel besseren und vertrauenswürdigeren Eindruck gemacht als der Radiologe. Also in beiden Fällen nicht unbedingt was auf die Fachkompetenz zurückfallen muss. Es ist einfach so dieses menschliche Gefühl von einem Arzt, der zu Beginn der Sprechstunde dieser Beratung direkt zu verstehen gibt, dass du seine Zeit verschwendest, einfach nur weil du hier sitzt und mit ihm reden willst, bevor du zu allem Ja und Amen sagst, was er mit dir machen will oder auch nicht machen will, der dir zu verstehen gibt. Ja, sie können sich einbilden, dass sie hier derjenige sind, der sich für oder gegen eine Behandlung entscheidet, aber ich bin derjenige, der letztendlich die Entscheidung trifft, sie nicht zu behandeln. Das, so in etwa. Also nicht ganz so derb, nicht ganz so deutlich, aber das war das, was der mir gesagt hat. Oh, du schluckst da in dem Moment. Natürlich ist mir klar, wenn die Behandlung nicht so läuft, wie sie soll, ist der Arzt derjenige, der die Reißleine zieht und sagt, wir machen hier nicht mehr weiter, das geht nicht gut, wir müssen hier diese Behandlung abbrechen. Da stimme ich dem voll zu. Das war letzten Endes das, was er mir gesagt hat. Aber die Art, wie er mir das gesagt hat, war, Sie haben ja gar nichts zu entscheiden. Was wollen Sie eigentlich? In anderen Ländern sind, und das ist jetzt wirklich fast wörtlich, die Patienten schon dankbar, wenn sie hier durch diese Tür kommen, weil die wissen, da wird ihnen geholfen. Die fangen nicht an und sagen, ich muss mir das erst noch überlegen, was ich mache. Und ich denke mir, hallo? Wirklich, das ist, hat er mir gesagt. Ich sitze da, denke mir, ey, ich muss nicht dankbar sein, du Wurst, nur weil ich hier bei dir im Büro sitzen darf. Ich habe mich wirklich geärgert. Der war ganz schön überheblich. Das ist so, ja, und in Deutschland hätte Bestrahlung ja eh so einen niedrigen Wert. Das ist in anderen Ländern viel besser. Da, Deutschland wird immer erstmal operiert. In anderen Ländern ist Bestrahlung viel mehr angesehen. Das kann ja auch sein. Ich wäre ja auch nicht bei dem gewesen, wenn ich gesagt hätte, nö, operieren Sie mich. Operieren ist immer gut. Das ist ja immer der erste Rat tatsächlich in Deutschland, operieren. Und ich bin durchaus der Meinung, dass das nicht der erste Weg sein muss, wenn es da andere Möglichkeiten gibt. Weil aufschneiden, rausschneiden, wieder zumachen, abwarten, ob es wiederkommt. Und wenn es wiederkommt, wieder aufschneiden, wieder rausschneiden, wieder zumachen und wieder abwarten, ob es wiederkommt. Und wenn es wiederkommt, wieder aufschneiden und so weiter. Das ist keine Methode, die ich besonders empfehlenswert finde. Hat sowas von Flickschusterei. Sobald ein Schaden auftritt, schneiden wir ihn raus und dann warten wir mal ab. So war das ja beim letzten Mal. Nur, dass halt da noch eine Metastase im Körper geblieben ist, die eine Bestrahlung oder eine systemische Behandlung direkt gebraucht hätte, die sie aber nicht bekommen hat, weil mir ja in dem anderen Krankenhaus damals gesagt wurde, wir haben alles rausgeschnitten, Sie sind jetzt krebsfrei, Herr Herzog. Und 3 Monate später, ja, da sind noch 2 Metastasen da. Die eine war letztes Mal schon da, die eine ist neu dazugekommen, die letztes Mal schon da war, die haben wir gesehen, aber wir haben sie drin gelassen. Und ich weiß bis heute noch nicht, warum die mir das damals nicht gesagt haben oder ob die das damals übersehen haben. Und deswegen bin ich jetzt auch dann, wenn, in einem anderen Krankenhaus, wo ich mich dann, wenn, operieren lasse. Aber wie gesagt, wenn ich sofort Option A, Operation, einfach zustimmen würde, dann wäre ich ja gar nicht bei dem Radiologen. Der hat das echt gerade so... Ich habe nicht genau gewusst, worüber der sich jetzt eigentlich aufregt. Dass ich zu ihm komme oder dass ich mir... oder was. Auch habe ich wirklich das Gefühl gehabt und ganz, ganz unangenehm, dass es da, dass der diesen interdisziplinären Kollegenstreit, diesen kleinen Konkurrenzkampf, den es wahrscheinlich mit ziemlicher Sicherheit gibt. Es würde mich wundern, wenn es anders wäre, wenn die verschiedenen Ärzte aus den verschiedenen Richtungen nicht in solchen Fällen miteinander konkurrieren würden und der eine sagt, meine Methode ist besser, der andere sagt, meine Methode ist besser. Es würde mich sehr wundern, wenn das anders wäre. Das ist wahrscheinlich normal. Es ist nur ärgerlich, wenn man als Patient das Gefühl hat, dass dieser Streit auf meinem Rücken ausgetragen wird. Denn das hat mir dieser Radiologe ziemlich deutlich vermittelt, dieses Gefühl. Da habe ich mich echt wirklich geärgert, als ich da raus bin. Und als ich ihn gefragt habe, wie das ist mit den Metastasen, ob die denn überhaupt, weil ich das damals schon da, also am Montag eben schon von dem Würzburger Onkologen gesagt bekommen habe, dass die Metastasen eigentlich nicht bestrahlungssensibel genug wären, um dann gut mit Bestrahlung arbeiten zu können. Und als ich denen das gefragt habe, hat er mir einfach keine Antwort gegeben. Das ist mir danach erst aufgefallen, der hat mich einfach zugetextet. Schnell reden, viel sagen und hinterher denkst du dir, eigentlich hätte ich jetzt ein Mikro mal einschalten müssen, um zu verstehen, was der mir eigentlich gerade gesagt hat. Ja, hier ist definitiv ein größeres Tier gerade neben mir. Ein Reh. Wahnsinn. Das Reh springt hoch, das Reh springt weit. Warum auch nicht, es hat ja Zeit. Wirklich, das sind 5 Meter ungefähr neben mir, ist gerade ein Reh aus dem Wegrand davon gesprungen und ist jetzt so 15, 20 Meter weiter in dem Feld, in dem Getreideacker davon gesprungen. Ich habe es immer rauskommen sehen und jetzt liegt es da wieder und hat sich versteckt. Total sicher, das liegt da jetzt zwischen den Getreideähren, ist unsichtbar, ist gut verborgen vor mir, dem wilden Jäger, der es reißen könnte, das Reh. Und wenn ich es gerissen habe, dann lege ich es aus mit anderen Tieren, die ich dann niedergemetzelt habe und dann wird die Strecke abgeblasen. Heißt das so? Die Strecke wird abgeblasen, das ist Jägerjargon. Heißt das, die Strecke abblasen? Ich glaube ja. Stell mir das so. Man darf sich das dann so vorstellen, dass diese abgeschlachteten Rehe und Füchse und Karnickel und Wildsäue und dann gehen die Jäger und blasen. Nein, dann wird mit dem Waldhorn. Wer hat mir das denn neulich jetzt, wo habe ich das dann gerade gehört vor kurzem erst? Die Strecke wird abgeblasen. Ach, mein Vater hat erzählt, er wäre mal bei irgendeiner Dienstreise in Weißrussland, das ist schon länger her, eingeladen worden, einen Büffel zu schießen auf Kosten des Hauses. Das hat man ihm, wollte man ihm schenken als Gastgeschenk, dass er dort einen Büffel schießen darf. Damit, das ist ein Geschäftsmodell dort gewesen, reichen Touristen aus dem Westen für ungefähr rund 20.000 D-Mark war das damals noch umgerechnet, die Büffel schießen zu lassen, pro Büffel. Und man hat ihm, weil das angeboten, ihm das zu schenken. Er dürfe diesen Büffel gratis schießen. Mein Vater hat das angehört, es muss irgendeine Gesellschaft gewesen sein, hat anschließend gesagt, wenn er erleben will, wie ein Rind krepiert, dann kann er auch in Schweinfurt ins Schlachthaus gehen. Das wurde anschließend zurückübersetzt und hat in der Runde für große Heiterkeit und Gelächter gesorgt. Man hat ihm auf die Schulter geklopft, hat erklärt, er wäre ein sehr sympathischer Mensch, hat noch etliche Flaschen Wodka aufgebrochen. Diese Antwort wurde gefeiert mit Wodka. Er hat sich da tatsächlich sehr, sehr beliebt in dieser Runde gemacht. Die fanden das ganz großartig, dass er das abgelehnt hat, einen Bison tot zu schießen. Und ich möchte auch mal anmerken, wenn der nach Hause gekommen wäre und nicht gesagt uns erzählt, er hat einen Bison tot geschossen, da wäre aber bei uns was los gewesen. Da wäre der Haussiegen sehr, sehr, sehr schief gegangen in dem Moment. Und ich, nicht, dass mein Vater wirklich sowas machen würde, also diese Antwort war wohl wirklich ehrlich. So wie ich ihn kenne, ist das das Letzte, womit ich da rechnen muss, dass mein Vater irgendwas totschießen will. Jäger, es gibt hier wirklich viele Jäger und ich meine, es gibt natürlich auch viele, die, es ist Not. Also über das Wesen und Unwesen der Jägerei will ich jetzt gar nicht reden, weil ich weiß, dass das genauso viel Wesen wie Unwesen gibt. Die Wildpflege, es gibt ja wirklich viele Jäger, die gar nicht so groß in dieser Szene auffallen, die gar nicht schießen, die ihre Abschussquote nicht erfüllen, die ja durchaus auch wahrscheinlich auch irgendeinen Sinn ergibt. Frag mich jetzt bitte nicht welchen. Ich kann das jetzt nur sagen, dass ich gehört habe, dass das einen Sinn ergibt und das verstanden habe, dass das einen Sinn ergibt und weiß, dass es einen Sinn ergibt, dass es eine Abschussquote für Jäger gibt. Aber frag mich jetzt ums Verrecken bitte nicht, welchen Sinn. Aber es gibt viele, die dann diese Abschussquote nicht erfüllen, weil sie die Wildpflege einfach viel wichtiger nehmen und die dann Futterstellen für Rehe und Wild im Winter aufstellen und pflegen. Und dann gibt es benachbarte Jäger in benachbarten Reviere, die überhaupt nichts für die Wildpflege machen, die einfach nur alles abschießen. Und dann gibt es dann halt da eine Oberverwaltung, ein Obergremium, ein Schlag mich tot irgendwas, die dann da irgendwie Ausgleich schaffen müssen. Habe ich alles mal, es ist sehr verschwommen und verworren, diese Erinnerung, die jetzt gerade in mir hochkommt. Also solltet ihr Jäger oder Anti-Jäger oder JägerInnen oder Anti-JägerInnen sein, nehmt mich jetzt bitte an dieser Stelle nicht zu voll. Ich kriege gerade nichts Vernünftiges zu diesen Gedanken auf die Reihe. Das sind jetzt Kraut- und Rüben-Erinnerungen, ausgelöst durch ein Reh, das sich vor mir gefürchtet hat. Warum? Wozu? Zu Recht natürlich, weil ich eine wilde Bestie bin. Unbewaffnet hätte ich jetzt über dieses Reh herfallen können. Und dieses Reh, das wahrscheinlich mit einem Tritt all meinem Elend schlagartig ein Ende hätte bereiten können. So ein Rehhuf ist hart auf den Solarplexus und dieser Podcast hätte ein Ende gefunden. Bonk! Aus und vorbei wäre es gewesen mit mir. Da niedergestreckt, getötet durch ein Reh. Mal ganz im Ernst, die Alternative bedenkend wäre schlagartiger Tod durch einen panischen Rehhuf, Solarplexus Tritt. Muss man nicht mal drüber nachdenken, ob mir das nicht irgendwie Also, könnte ich das jetzt irgendwie nachstellen, dass ich diesen Podcast jetzt damit beende, mit einem plötzlichen... Nee, ich hätte das wahrscheinlich irgendwie jetzt noch einen Aufprall hinkriegen müssen, so auf den Boden auffallen und ein hämisches Kichern von dem Reh oder so. Schade, aber ich habe ein Reh gesehen. Ich sitze ja auch schon gerne bei meinen Eltern einfach im Garten und schaue den Vögeln zu. Das ist gar nicht so wahnsinnig spektakulär. Das sind viele kleine Vögel. Die Stare, die ich an Ostern beobachtet habe, die haben es tatsächlich geschafft, die Jungen. Die sind das erste Mal scheinbar seit Jahren, haben die Elstern es nicht geschafft, die jungen Stare zu fressen. Hey, toll, freue ich mich für die Stare. Und meine Eltern fanden das auch sehr schön. Die haben die beobachtet, wie sie rumgehüpft sind und ungeschickt waren. Die Spechte, wir haben hier auch viele Spechte und das ist dann immer ein bisschen spektakulärer, wenn hier von den Spechten Buntspechte und irgendwo gibt es auch einen größeren Grünspecht und die sind ja wirklich groß. Habe ich noch nicht gesehen. Aber einen der jungen Buntspechte, die hatten auch Nachwuchs, die sich ja auch bei uns im Garten rumtreiben und gerne mal an das falsche Holz rangehen, um dort nach Insekten zu klopfen. Wir haben da einen jungen Baum im Garten stehen, der hat noch so Holzstangen drumherum, die ihn stützen. Und der junge Specht hat dann an den Holzstangen geklopft, wo er definitiv keine Insekten finden wird. Aber der junge Specht muss das noch lernen. Meine Eltern haben gemeint, die haben sich schon verbessert. Am Anfang waren diese jungen Spechte im Garten sehr, sehr ungeschickt und tollpatschig. Es ist drollig, jungen Spechten beim Lernen zuzuschauen. Und da freue ich mich jetzt drauf, ein bisschen die nächsten paar Wochen viel im Garten rumzuhängen, hinten im Pool zu planschen. 26 Grad hatte der gerade. Draußen war es 25 Grad. Die Solaranlage ist schon abgeschaltet, weil das Wasser kann auch schon mal auf 31 Grad kommen. Da ist es nicht mehr so schön, dann darin zu schwimmen. Außerdem wird das dann wieder so schnell grün. Grünes Wasser möchte man nicht. Ja, und ein bisschen hier in der Gegend rumfahren, ein bisschen Heimaturlaub wieder, ein bisschen unter Franken. Mal schauen, was man hier so machen kann. Lange Auto- oder Strecken- oder Zugstrecken gehen gerade nicht, weil ich immer noch nicht so richtig gut lange auf irgendwas sitzen kann. Das ist schmerzhaft. Aber mal schauen hier so ein bisschen in der Gegend rum. Vielleicht gehen wir wieder in Wipfeld frühstücken. Da gibt es Störche in der Nähe. Die kann man beobachten. Und oh, gut, morgen habe ich nochmal das ist Arztgespräch. Vielleicht ist dann wieder alles anders und dann... Ganz ehrlich, wenn es dann noch eine Möglichkeit gäbe, außer Bestrahlung und OP, wäre ich auch nicht abgeneigt, auch das noch zu machen, weil ne, OP, Bestrahlung, beides nicht so prickelnd. Aber die Immuntherapie weiterzumachen und es kann ja sein, dass die wirklich noch gut besser wirkt, als ich mir das so vorstelle. Solange keine neuen Herde dazukommen, kann ja auch bedeuten, dass die Immuntherapie genau das verhindert, dass neue Herde dazukommen, die sonst vielleicht irgendwo mikroskopisch groß schon da sind. Das sieht man ja dann beim CT in der Bildgebung nicht. Und die Immuntherapie könnte genau diese Wirkung haben und dann eben dementsprechend noch wirken. Aber die Metastasen, die da sind, die sollten nicht weiter wachsen. Das wäre schon schön, wenn die sich schon nicht schrumpfen, wenigstens aufhören zu wachsen. Und loswerden würde ich die ja auch gerne irgendwie mal. Ach Gott. Naja, wo ist ein Reh mit einem zornigen Huf, wenn man es braucht? Da kommt ein Jogger mit entblößtem Oberkörper und obszön beeindruckenden Brustmuskeln. Ich schaue da nicht hin. Ich habe so... Gottes Willen. Das ist wenigstens ein männlicher Jogger. Aber... beeindruckend. Beeindruckend groß. Eieiei. Nee. Oh, er geht woanders hin. Jogger sind mir suspekt. Lehne ich ab. Jogger lehne ich ab aus... was für Gründen. Aus moralischen Gründen lehne ich Jogger ab. Männliche Jogger, Joggerinnen. An dieser Stelle brauche ich dringend ein Reh, das mich jetzt niederschlägt. Ich höre jetzt auf. Wo ist ein Reh, wenn man es braucht? Puff. Badump.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.